Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Wir reden heute über das Thema Honorarberatung in der Geldanlage, beziehungsweise warum Honorarberatung für die Geldanlage die bessere Wahl ist als die Provisionsberatung.
Yes.
Wir werden dann natürlich erstmal kurz darauf eingehen, was ist jetzt Honorarberatung, was ist Provisionsberatung, was hat das mit der Geldanlage zu tun, warum ist die Wahl des Vergütungsmodells so relevant für die Geldanlage und was können sich ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann für ihre eigene Geldanlage mitnehmen oder für ihre eigene Suche nach einer geeigneten Beratung.
Genau. Wir sind auch Honorarberater. Vielleicht hört ihr euch dann nochmal irgendeinen Provisionsberater an, der erklärt, warum die Provisionsberatung die bessere Wahl ist. Und dann könnt ihr eure Entscheidung treffen. Also eins vorab, Spoiler-Alarm, wir sind voreingenommen.
Ja, in diesem Fall gebe ich das gerne zu. Also, dann als Honorarberater, wie erläuterst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was die Honorarberatung ist und wie sie sich von der Provisionsberatung unterscheidet?
Ja, erstmal will ich mich bedanken für die Kommentare in den letzten Wochen, die wir auch unter unsere Blogbeiträge mitbekommen haben. Ja, wir brauchen manchmal ein bisschen länger für die Beantwortung, sei uns an der Stelle hoffentlich verziehen, haben aber mittlerweile, glaube ich, alles beantwortet soweit. Genau, also wer sich da irgendwie mal keine sofortige Antwort bekommen hat, müsste mittlerweile eine da sein. Wir freuen uns über jeden Kommentar, lesen auch jeden. Manchmal fehlt einfach nur die Zeit, direkt drauf zu antworten. Genau, also vielen Dank. Und ja, jetzt zurück zum Thema, was ist Honorarberatung überhaupt? Wie erklärt man das? Ist ganz einfach, du nimmst eine Beratungsleistung in Anspruch und bezahlst die. Ganz einfach. So. Ist jetzt in der Finanzberatung was Besonderes anscheinend. Wenn ich zum Anwalt gehe, bin ich es gewöhnt, dass ich vielleicht einen Stundensatz zahle, wenn ich denn schon mal beim Anwalt war. Wenn ich zum Orthopäden oder zum Chiropraktiker oder sonst irgendwo hingehe und dort eine private Stundenvergütung mache, zahle ich einen Stundensatz. Und wenn ich zum Finanzberater gehe, zahle ich komischerweise nichts. So, das haben wir gelernt. Ja, das liegt daran, dass die klassische Vergütung die Provisionsberatung ist und da kriegt ein Finanzvermittler Geld, wenn er ein Produkt vermittelt und kriegt das Geld von der Versicherungsgesellschaft, von der Fondsgesellschaft, von der Bank oder von sonst irgendjemanden. Und in der Honorarberatung soll das so laufen, dass du den Berater oder die Beraterin direkt vergütest, der stellt dir eine Rechnung, du überweist die Rechnung. Und dafür ist in den Produkten keine Provision einkalkuliert. Das wäre wie wenn du eine Immobilie kaufst und dort keinen Makler bezahlst, aber trotzdem Makler beteiligt war und dir die Wohnung gezeigt hat, dir Fragen beantwortet hat, den ganzen Ablauf mit begleitet hat und dann am Ende dafür eine Rechnung stellt, statt einem Makler. Courtage. So. Interessant ist an der Stelle, das Honorar würde auch anfallen, wenn du die Wohnung am Ende nicht kaufst. So. Das heißt, dem Makler wäre es am Ende egal, ob du die Wohnung kaufst oder nicht, aus finanzieller Sicht. Und genau das soll auch bei der Honorarberatung so sein, dass du eben diese Unabhängigkeit einkaufst. Der Berater steht auf deiner Seite, der begleitet dich an der Stelle, hilft dir bei der Entscheidungsfindung, gibt auch Produktempfehlungen, zeigt Optionen auf. Aber wenn am Ende die Entscheidung steht, ja, für meinen Fall ist es gerade besser, zum Beispiel kein Geld ins Depot zu stecken, sondern dann kommt heraus, ja, ich nehme das Geld lieber, um es ins Eigenkapital für einen Immobilienkauf zu stecken, dann könnte das auch eine Lösung sein und der Berater würde trotzdem sein Geld verdienen und du weißt an der Stelle eben, dass der Berater nicht darauf aus ist, dir möglichst irgendein Produkt zu vermitteln, sondern wirklich sich anschauen kann, was ist das Beste für dich, weil er eben an der Beratung verdient und nicht am Produktabschluss. So. Es schafft eben Unabhängigkeit auf Seiten des Beraters von irgendwelchen Produktgebern und stellt den Berater vergütungstechnisch in dein Lager, an deine Seite.
Und es ist meistens auch transparenter. Das heißt, es ist klarer geregelt, was gezahlt werden soll oder welche Summen dann fließen.
Genau, erfahrungsgemäß ist es auch so, dass sich Mandanten, die zu uns kommen, Erstgespräch machen und dann irgendwann auch das Angebot in den Händen halten, dass die sich dann sehr, sehr genau auch Gedanken machen, ob es ihnen das wert ist, ob sie mit uns zusammenarbeiten möchten, vielleicht auch nochmal Rückfragen haben. Das ist sehr, sehr angenehm, dass man im Vorfeld sehr, sehr viele, also genau klärt, was ist der Leistungsumfang, was kostet das und der Kunde dann wirklich ganz transparent sieht, okay, das bekomme ich, das bezahle ich und dann eben abwägen kann, ist es mir das wert, ja oder nein. Also die Transparenz ist ja viel größer, geht es idealerweise nicht. Ja.
Genau. Und warum ist es jetzt auch so wichtig? Also bisher hatten wir ja häufig bei Honorarberatung über Produkte wie Versicherungen gesprochen, aber Gleiches gilt natürlich auch für die Geldanlage. Das heißt, was ist in dem Bereich relevant?
Ja, beim Bereich Geldanlage ist, also erstmal grundlegend ist ja immer dieser Vorteil, den wir gerade beschrieben haben. Der Berater, die Beraterin ist möglichst, also ist nicht durch irgendeinen Geldbetrag im Hintergrund von irgendeinem dritten Marktteilnehmer motiviert, dem Kunden irgendwas mit an die Hand zu geben, was eigentlich gar nicht so besonders sinnvoll ist für den Kunden am Ende des Tages. Also das ist so das Erste, was ich mich immer fragen sollte, will ich jemanden im Beratungsraum sitzen haben, der mir mit seiner Fachexpertise als weitere Meinung, als Empfehlungsgeber mir an der Seite steht und wirklich aus Vergütungssicht wirklich in meinem Lager steht, oder will ich jemanden sitzen haben, bildlich gesprochen, auf der anderen Seite des Tisches, der eigentlich die Versicherung vertritt, der die Fondsgesellschaft vertritt, der und gar nicht wirklich so richtig in meinem Lager steht aus Vergütungssicht. Das ist eine ganz einfache Frage, die kann sich am Ende jeder selber beantworten. So, und das ist am Ende für mich der erste entscheidende Punkt. Also, dass ich als Kunde, und bei der Geldanlage geht es halt häufig auch um große Summen, weiß, Mandantin weiß, dass die Empfehlung die beste Empfehlung ist, die der Berater geben kann mit seinem Wissen, das er hat. Ob das die allerbeste ist, vielleicht gibt es irgendjemand, der ist schlauer, kennt auch irgendwas anderes, sei dahingestellt. Aber der Berater tut alles dafür, dass ich am Ende die beste Grundlage habe für eine Entscheidungsfindung. Und das wäre so der Idealablauf in unserer Vorstellung, dass der Berater, die Beraterin, den Mandant, Mandantin dahin führt, dass der Kunde selber die Entscheidung treffen kann. So, dass er quasi die Entscheidungsgrundlage gelegt bekommt und anhand dessen dann selber eine informierte Entscheidung treffen kann und nicht mehr nur blind vertrauen muss. So, das wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Wesensmerkmal und ein großer Vorteil aus unserer Sicht. Mag auch ein paar Professionsberater geben, die in die Richtung gehen, logischerweise. Ich kaufe mir aber wirklich so diese Gewissheit ein mit der Honorarberatung, so dass da nicht irgendwie noch Drittinteressen da im Hintergrund stehen, idealerweise. So, das ist der eine Punkt. Und dann haben wir ja schon gesagt, bei Geldanlage geht es um häufig auch um große Summen, sechsstellig, siebenstellig, fünfstellig, je nachdem, was für jemanden eine große Summe ist. Und dort sollte man doppelt sicher sein, dass man eine sinnvolle Empfehlung kriegt. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass Kosten natürlich in der Geldanlage eine extrem hohe, große Rolle spielen. Das ist schon ein Grund, warum ich in der Anlageberatung mir nicht vorstellen kann, wie sinnvoll eine Provisionsberatung ist, weil theoretisch alle Produkte wegfallen müssten, wo keine Abschlussprovisionen fließen, wo keine Bestandsprovisionen fließen, die dürften eigentlich in der Empfehlung nicht groß vorkommen. Mittlerweile passiert auch das. Also es gibt auch Finanzanlagenvermittler, die mittlerweile irgendwelche Gebühren verlangen und so und dann auf Provisionen verzichten. Aber das ist dann schon wieder ein Mischmodell zwischen Honorar und Provision. Genau, man sollte das eher nicht vermischen. Werden wir gleich nochmal drauf kommen, welche Zulassung dort auch vielleicht sinnvoll ist, drauf zu achten als Kunde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich will ein ETF, also am Ende ist die Frage, habe ich ein Produkt, das 0,2% Kosten verursacht, à la ETF? Oder habe ich einen aktiv gemanagten Fonds, der heute hat man es wieder 2,8% Kosten pro Jahr verlangt, dann kann ich mir einfach ausrechnen, was das für Folgen hat. Gehen wir mal von einer Geldanlage von 100.000 Euro aus, die über 25 Jahre läuft. Die Grundrendite nach 0,2% Kosten ist 6% Ertrag als Beispiel. Steuern blenden wir jetzt mal aus. Da sind wir für 100.000 Euro über 25 Jahre bei 6% Ertrag bei 429.000 Euro. Wenn ich jetzt eine Empfehlung bekomme von einem Provisionsvermittler und das Produkt ist einfach vielleicht mal 2% teurer, dann habe ich statt 6% Ertrag vielleicht nur noch 4% Ertrag. Und dann habe ich statt den 429.000 Euro am Ende nur 266.000 Euro. Und das ist ein Unterschied, der ist teilweise existenziell. Also es geht ja wirklich um die Frage, oftmals kann ich mir im Ruhestand den so gestalten, wie ich das möchte, oder auch vorher schon, wenn ich irgendwann Ziel habe, also kann ich mein Leben so gestalten, wie ich das möchte, weil am Ende der Ertrag bei mir hängen bleibt, oder bin ich in meiner Entscheidungsfreiheit, in meiner Lebensfreiheit eingeschränkt, weil sich die Finanzbranche dort einen zu großen Teil aus meinem Kuchen rausgenommen hat. Ist ja auch so, wenn ich dort 2-3% Kosten bei der Anlage verursache, das Risiko trägt trotzdem der Kunde. So, also du als Kunde trägst das Risiko und dann solltest du auch einen angemessenen Ertrag dafür erwarten dürfen. Und das ist nicht möglich, wenn ich zu hohe Kosten in der Geldanlage habe. Also Nummer eins, ich gehe mit der Honorarberatung sicher, dass der Berater das Bestmögliche tut, um mir die bestmögliche Empfehlung zu geben. Also idealerweise habe ich schon von Grund auf eine bessere Empfehlung. Und Punkt Nummer zwei ist, dass durch, also das Honorar gerade bei größeren Summen, das ist eigentlich fast immer günstiger als eine Provisionsvermittlung am Ende des Tages. Bei kleinen Summen kann es sein, okay, dass Provisionsvermittlung da auch günstiger ist. Aber wenn ich 100.000 Euro Anlagebetrag habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit einer Provisionsberatung günstiger komme. Und wir haben ja auch häufiger noch höhere Beträge. Und da ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man sagt, okay, also ich warne zwar davor, das als Sparmodell zu sehen, Honorarberatung, aber es kommt dann halt in Preisregionen, wo man wirklich ganz klar sieht, okay, lohnt sich nicht, da die anderen Weg zu fahren, theoretisch. Also der Preis sollte immer nachgelagert sein. Zuerst sollte ich mich fragen, will ich wirklich das, was wir gesagt haben, eben die bestmögliche Beratung haben, sicher gehen, dass der Berater in meinem Lager steht oder nicht. Die Antwort sollte aus unserer Sicht, aber immer, wir sind gefärbt dadurch, dass wir selber gegen Honorar beraten, relativ eindeutig sein, die Antwort auf die Frage. Und dann habe ich aber auf Kostensicht logischerweise bei der Honorarberatung, je größer die Summen werden, umso größer werden die Kostenvorteile. Jetzt kann man sagen, okay, würde ich jetzt als Provisionsberater sagen, dafür kriege ich auch den besten Fondsmanager und die beste Beratung dafür, dass es so teuer wird. Ja, zeigt aber immer wieder, dass es nicht so ist, die Praxis. So, das heißt, Kosten bei der Anlage spielen eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben damals im Strukturvertrieb, als ich noch im Strukturvertrieb war, haben wir immer so eine Studie dann an die Hand bekommen, die gezeigt hat, dass Kosten gar nicht so relevant sind, sondern die haben gezeigt, lieber eine hohe Rendite haben und dafür mehr Kosten verursachen. Da wurde quasi dann unterstellt, dass durch die höheren Kosten und das bessere Produktauswahl, Fondsmanager, die man dann bezahlt, dass da die Kosten überkompensiert werden. Also hat dann einfach mal unterstellt, dass dann mehr Ertrag durch die mehr Kosten entsteht. Und da war dann das Ergebnis der Studie, dass wenn ich 1% Kosten habe und dafür 2% mehr Ertrag, dann rechnet sich das logischerweise. So ziemlich jede andere Studie, die ich aber gesehen habe, zeigt, dass Kosten eben nicht gerechtfertigt sind in der Höhe in der Regel. So. Also das zu, warum Honorar für die Geldanlage besonders relevant ist. Zum einen geht es da halt um große Summen. Umso größer die Summe, umso wichtiger ist eine langfristig möglichst günstige Kostenquote. Und umso wichtiger ist es, dass ich mir sicher sein kann, dass die Empfehlung wirklich in meinem Sinne erfolgt. So. Und dazu kommt noch, dass man ja dann, wenn man so eine Honorarberatung hat, dann auch wirklich als Berater, also das ist ja häufig so, häufig merkt dann ein Provisionsberater, dass er eigentlich nackt ist. So, das Kaiserskleider fehlen dann, so, Kaiser ist eigentlich nackt. Liegt daran, dass sich viele dann fragen, ein Kunde zahlt er mir jetzt 1.500, 2.000 Euro für eine Anlageberatung? Wenn ich denen ein Gespräch sehe und eine Produktempfehlung gebe, natürlich ist da so ein Honorar nicht dafür gerechtfertigt, sondern dann sollte ich mir mal überlegen, wie meine Dienstleistung genau aussieht. Das bedeutet, ich mache mir als Honorarberater doppelt Gedanken, wo mein Mehrwert ist, den ich dem Kunden bringe, wie meine Dienstleistung aufgebaut ist, so dass der Kunde wirklich einen Mehrwert sich davon mitnimmt, der auch den Geldwert widerspiegelt. So. Und das ist bei der Geldanlage besonders essentiell. So. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, dass da immer, selbst wenn wir Geldanlagen in die Betreuung nehmen, dass da auch Wissensaufbau ganz essentiell ist, zu verstehen als Kunde, was kann mit meiner Anlage passieren im Ernstfall, ist die geeignet, meine Ziele zu erreichen, vorher idealerweise vielleicht noch eine Finanzplanung machen, um das alles ins Gesamtkonstrukt einzubetten. Und wenn der Kunde, die Mandantin wirklich verstanden haben, um was es geht, worauf es sich einlässt, dann entstehen auch keine enttäuschten Erwartungen, wenn es mal nicht so läuft, weil man darüber transparent spricht. Dass man eben kein Magier ist als Anlageberater oder Anlageberaterin, sondern dass selbst wenn man das Bestmögliche tut, zwischendurch sich ein Ergebnis einstellen kann, das eigentlich unerwünscht ist. Und das wird aber kommen. So. Aber man kann halt nicht verhindern, dass die Aktienmärkte mal nach unten gehen. Und das ist so, Erwartungsmanagement in der Honorarberatung spielt eine extrem wichtige Rolle. So. Das ist ein sehr, sehr großer Baustein der Anlageberatung aus meiner Sicht. So, und da kann eben dann Honorarberatung ihre Stärken ausspielen, einfach wenn es um die Qualität geht. Und da ist man als Berater, aus meiner Erfahrung heraus, hat man besonders hohen Anreiz, weil man eben dann auch seine Dienstleistung, also die muss eben dem Wert des Honorars auch entsprechen irgendwo.
Dann hast du noch gesagt, oder wolltest du ja noch ein bisschen was zu den verschiedenen Zulassungen sagen? Das heißt, wir haben ja im Versicherungsbereich haben wir auch verschiedene Zulassungen, was jetzt einmal die Versicherungsvermittler, also Makler und Vertreter sind und einmal Versicherungsberater. Und Ähnliches gibt es ja auch für die Finanzanlagen.
Genau, also die Provisionszulassung ist quasi der Finanzanlagenvermittler. nach 34F Gewerbeordnung. Und das Besondere hier in dem Bereich ist wirklich, dass die Regulierung hier aus meiner Sicht ein bisschen in die Tonne greift. So, also es gibt ja auch relativ wenig 34H-Zulassung wie die, die wir haben, weil man sich mit der 34H-Zulassung eigentlich nur einschränkt. Das bedeutet, mit der Zulassung als Honorarfinanzanlagenberater, so wie wir die haben, nach 34H Gewerbeordnung, darf man nur gegen Honorar beraten, keine Provision annehmen. Und mit der 34F-Zulassung, dem Finanzanlagenvermittler, darf man theoretisch beides. So. Das wird auch reichlich genutzt, diese Möglichkeit, beides zu tun. Das Problem ist für mich als Endkunde immer und auch für uns als Berater, wenn wir solche Depots sehen von Mandanten, wir wissen immer gar nicht, wenn da Produkte drin sind, die irgendwie noch Provisionen drin sind, kriegt er die Provision, ist ausgekehrt der Kunde oder steckt sich der Berater die doppelt ein? Wie läuft das? Ist zum Beispiel auch so, wenn wir ein Produkt bei uns in die Betreuung nehmen, das eigentlich Provisionen drin hat, dass die Provisionen automatisch ausgekehrt werden an den Kunden. Also der Kunde sieht dann wirklich eine Gutschrift von XY hat dem Kunden X Euro ausgeschüttet. Und da ist es sehr, sehr transparent, weil uns rechtlich einem verboten ist, Provisionen anzunehmen. Wenn ich jetzt so eine 34F-Zulassung hätte, dann wird so eine Provision nicht automatisch ausgeschüttet. Und dann kann es sein, dass das intransparent wird, der Kunde nicht genau weiß, wie die Vergütung aussieht und immer so Fragezeichen im Kopf und immer so ein Geschmäckle vielleicht mit hängen bleibt. Deswegen ist unsere Empfehlung logischerweise, wir haben ja die Zulassung, dass man schaut, dass diese 34H-Zulassung, also der Honorarfinanzanlagenberater dort dahinter steht oder die KWG-Zulassung da ist als Honoraranlageberater. So, also wirklich so als, also der Honoraranlageberater, der wäre die richtige Wahl, wenn es wirklich darum geht, irgendwie ein Einzelaktiendepot zu managen oder so. Da haben wir uns, also wir haben wirklich die 34H-Zulassung, weil aus unserer Sicht das relativ oder einen überschaubaren Nutzen bringt. Da haben wir auch schon im Podcast oft drüber gesprochen. Können wir auch gerne nochmal machen, wenn das gewünscht ist. Warum wir eher nicht auf Einzelaktien setzen, sondern eben wirklich auf breit gestreute ETFs oder Anlageklassenfonds, die dann wirklich sehr, sehr günstig sind und eben mit einer ruhigen Hand versuchen, die globalen Renditen der Kapitalmärkte dort möglichst kostenarm einzusammeln und uns dann auf das konzentrieren, was aus unserer Sicht dann wirklich zählt. So. Aber wenn man, wie gesagt, ein gemanagtes Einzelaktiendepot haben möchte, dann sollte man drüber nachdenken, ob der Honoraranlageberater da die richtige Wahl ist. Weil der darf dann auch Einzelaktien bewerten, zu sagen, ich kaufe Apple statt Microsoft oder sonst irgendwas. Genau. Für mich ist zum Beispiel auch wichtig, dass die Depots immer im Namen der Kunden laufen. Dass da ganz klar ist, das ist das Depot des Kunden. Wir haben eine Vollmacht. Und wenn der Kunde die Vollmacht löscht, ist damit dann auch unser Auftrag dann am Ende des Tages erledigt, sind wir raus. Kann uns der Kunde ganz einfach rauskicken, wenn er das möchte denn. So. Und wir dürfen dann auch nur Auszahlungen auf Konten vornehmen, die der Kunde vorher festgelegt hat. Also es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr hoher Kundenschutz, auch gegen Missbrauch oder sowas. Mhm. Genau.
Gut, dann haben wir erstmal alle Grundbegriffe geklärt. Wie läuft denn idealerweise so eine Anlageberatung ab?
Ja, idealerweise, wir können sagen, wie sie bei uns abläuft. Wir haben es ja quasi aus unserer Sichtweise ideal quasi strukturiert, so wie wir das für sinnvoll erachten. Gibt sicherlich auch Berater, die strukturieren das anders. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Kunden vor uns sitzen haben, der wirklich explizit eine Anlageberatung wünscht und nicht viele andere Themen offen sind. Da würde man im ersten Schritt logischerweise sich kennenlernen, Erstgespräch machen, gucken, ob man zusammenpasst, das Anliegen kennenlernen, die Arbeitsweise des Beraters kennenlernen, Fragen stellen, Fragen klären. Und dann gibt es im zweiten Termin eine Statusaufnahme mit Zielplanung, wo man sagt, okay, wir gucken, wie der Vermögensstatus ist, wir gucken, wie die Einnahmen-Ausgabenrechnung ist, gucken, wie die Zahlungsströme sind, machen so eine Liquiditätsvorausschau und ist im Prinzip wie so eine kleine Mini-Finanzplanung. Wir werden sicherlich nochmal die ein oder andere Frage stellen, was so vollmachtsmäßig geregelt ist, nochmal prüfen in der Mini-Finanzplanung, ob wirklich alle anderen Themen auch abgehakt sind. Wenn das der Fall ist und man direkt in die Anlageberatung dann einsteigt, dann wird man nach der Statusaufnahme, Zielplanung, die hilft einem dann auch, um Ertragsbedarf und Risikotragfähigkeit zu klären. Also diesen Mini-Finanzplan, da kann man dann auch gucken, wie hoch ist die Risikotragfähigkeit in dem Sinne, dass man ganz objektiv betrachtet schaut, wie tief darf der Wert einer gewissen Anlage sinken, ohne dass der Mandant, die Mandantin in finanzielle Probleme kommt. Und dann sieht man auch hinten raus, wie hoch muss der Ertrag sein, damit die Ziele, Wünsche erfüllt werden können. So, also Risikotragfähigkeit und Ertragsbedarf sind am Ende planerische Themen. Und dann wird es in die eigentliche Anlageberatung einsteigen, wo man dann in die im ersten Termin nochmal guckt, dass man dieselbe Sprache spricht, ein paar grundlegende Begrifflichkeiten miteinander klärt, ein bisschen Grundverständnis erarbeitet und dann guckt einmal, wie sieht die Risikobereitschaft aus. Also neben der Risikotragfähigkeit gibt es ja als Merkmal dann auch die Risikobereitschaft. Probleme hat man immer in dem Moment, wenn die Risikobereitschaft relativ niedrig ist und der Ertragsbedarf hoch, dann hat man logischerweise einen Zielkonflikt. Und dann muss man gucken, wie man den auflöst. Interessant ist auch manchmal, wenn ein Pärchen da ist und die Risikobereitschaft sehr, sehr unterschiedlich ist, muss man auch überlegen, wie man das löst. Gemeinsam mit dem Mandanten am besten. Und dann hat man einmal, wie gesagt, im ersten Termin so diese grundlegenden Begrifflichkeiten, ein paar Grundverständnis erarbeiten und Risikobereitschaft. Wichtig auch Risikowahrnehmung. Auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Dass man wirklich auch versteht, so eine Anlage, was tut die im Ernstfall, wenn es mal nicht so gut läuft? Was tut die, wenn es gut läuft? Das ist das, was wir vor uns schon gesagt haben, dieses Erwartungsmanagement, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, und dann ist bei uns so, dass wir im nächsten Termin einmal gucken, okay, wie sieht eine ideale Anlagestrategie in der Theorie aus? Welche Anlageklassen gehört da rein? Was muss man so im Alltag tun, damit das funktioniert? Hoffentlich relativ wenig. Ja. Also Ziel ist wirklich möglichst auf sich das konzentrieren, was zählt und nicht so, also diesen Lärm ringsum auszuschalten, um dann auch möglichst ein Portfolio zu haben, was langfristig funktioniert und wo man nicht ständig Hand anlegen muss und jeden Tag reingucken muss und da irgendwelche Käufe und Verkäufe zu tätigen. So, wir konzentrieren uns dann lieber darauf, was wirklich zählt, nämlich in welche Struktur soll das Portfolio haben, worauf soll ich steuerlich achten und so weiter und so fort. Dann wird es dann in der Folge dann einmal darum gehen, im dritten Termin, dass man schaut, wie man dieses theoretisch ideale Portfolio mit konkreten Produkten unterfüttert und dann auch persönliche Präferenzen wie Nachhaltigkeit etc. pp. Mit berücksichtigt, wo man dann auch wieder schaut, welchen Impact hat man eigentlich mit dem nachhaltigen Investment, auf was muss ich verzichten bei der Effizienz der Geldanlage, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit mit berücksichtige. Also es wird ja nicht einfach, ein effizientes Portfolio zu bauen, wenn ich eine weitere Variable mit reinbringe. Sondern es wird logischerweise schwieriger und ineffizienter. Die Frage ist, wie viel ineffizienter. Das ist manchmal weniger Effizienz, die man verliert, als man vielleicht denkt von außen. Genau, und dann gibt es eine Produktempfehlung. Wenn der Mandant das betreuen lassen will, können wir es in Betreuung nehmen. Wenn er selber umsetzt, setzt er selber um. Dann gibt man sicherlich nochmal das ein oder andere Praxisthema mit, wenn der Kunde das selber umsetzt. Und dann geht es weiter, entweder wie gesagt in die Begleitung oder in die eigene Umsetzung. Dann kann man sicherlich im Nachgang nochmal die ein oder andere Frage klären. Wir arbeiten gerne mit Pauschalhonoraren, einfach weil dann klar ist, dass wir das so lange machen können, wie es passt. Also wir entlassen ungern Mandanten oder beziehungsweise noch nie vorgekommen, wo wir noch irgendwie ein komisches Bauchgefühl haben, sondern die Anlageberatung ist in dem Moment beendet, wo wir das Gefühl haben und der Kunde das Gefühl hat, das passt. So, wenn dann noch irgendwie Fragezeichen offen sind, dann geht es halt weiter. Genau, weil das ist ja das Entscheidende, dass man am Ende eine Anlagestrategie hat, die für einen selbst verständlich ist, die geeignet dazu ist, die Ziele zu erreichen und die nicht zwischendurch abgebrochen werden muss im Idealfall. So. Das wäre so das Endziel. So. Genau.
Und für wen lohnt sich jetzt eine Honorarberatung?
Ja, das ist immer eine sehr, sehr spannende Frage, auch gerade wenn die Gelder noch relativ niedrig sind, die man vielleicht zur Verfügung hat. Also ich sag mal, also es hängt natürlich auch an der Honorarhöhe des Beraters ab. Und ansonsten sollte man, ich sage mal, mit 10.000 Euro Anlagesumme, wenn ich 100 Euro im Monat dann auch noch vorhabe einzuzahlen, dann brauche ich keine Honorarberatung in Anspruch nehmen, weil dann einfach das Honorar zu hoch ist. Also man sollte schon für eine umfassende Anlageberatung ein Anlagehonorar einplanen, das irgendwo zwischen 1,5 bis 3.000 Euro liegt oder sowas. So. Und da brauche ich natürlich mit 10.000 Euro, also bei uns kostet zum Beispiel die Anlageberatung aktuell Stand 3. September 2025, nehmen wir für eine Anlageberatung 2.200 Euro. So, als Pauschalhonorar, man kann auch Stundenhonorar vereinbaren, aber das Pauschalhonorar sind 2.200 Euro. Wer vorher schon eine Finanzplan gemacht hat, dann sind es 1.200 Euro. So. Aber in den 2.200 Euro stehen halt auch einige Gespräche dahinter. Das ist dieses Zweitgespräch, wo man wirklich diesen Mini-Finanzplan macht. Und dann folgen in der Regel so ungefähr 3 Termine, wo man wirklich dann die Anlagestrategie dann abgestimmt auf diese Mini-Finanzplanung entwirft und gegebenenfalls werden auch Bestandsdepots angeguckt oder sowas. Also fließen schon einige Stunden Arbeit rein und so ein Gespräch dauert in der Regel auch seine 2 Stunden, also Vor- und Nachbereitung. Also viel günstiger kannst du es eigentlich nicht machen. So. Und dann muss ich mir halt ausrechnen, ab welchem Betrag sich sowas lohnt. Das bedeutet, ich sollte schon mal auf jeden Fall vielleicht 20.000, 30.000 Euro mitbringen und dann vorhaben, das vielleicht mit 500 Euro aufwärts im Monat oder sowas aufzubauen. So, oder perspektivisch irgendwie in größere Summen vorzukommen. Und dann ist natürlich, je höher die Summen wären, desto mehr rechnet sich das Ganze logischerweise. Jetzt aus reiner Kostensicht, wenn ich 1 Million anlege, ist das Honorar eigentlich dann schon irrelevant. Da geht es eher dann um die Betreuungshonorare. Die haben einen größeren Einfluss. So. Und beim Betreuungshonorar muss ich mich dann wieder fragen, also das ist ja das Schöne an der Honorarberatung. Ich sehe, was ich an Leistung kriege, sehe, was mich kostet, dann muss ich überlegen, ob es mir das wert ist. Also ganz transparent. Und das Interessante ist ja bei der Anlageberatung auch deswegen, ab welcher Summe lohnt sich das? Wir haben auch schon Menschen, die sind mit weniger Geld eingestiegen, einfach weil es da um diesen Wissensaufbau geht. Und dann, wenn ich das mit 25 mache und einen gewissen Anspruch für die nächsten 20, 30 Jahre habe, profitiere ich ja, ist es logischerweise besser, je eher ich die Anlageberatung mache, desto länger profitiere ich davon. Also es lohnt sich ja nicht zu sagen jetzt, ja, ich habe erst 10.000 Euro, aber ich habe vor, jetzt wirklich Vermögen aufzubauen. Ich warte mal, bis ich 40 bin, da habe ich dann vielleicht 150.000 Euro und kann mir das dann finanziell rechtfertigen. Und besser wäre es ja gewesen, ich starte sofort, vermeide den einen oder anderen Fehler und habe dann statt 150.000 halt 200.000 oder 300.000 Euro. Ja. Weil man vielleicht den einen oder anderen Anlagefehler vermieden hat. Also dafür ist ja auch am Ende das Erstgespräch da, ne? Dass man guckt, okay, macht das in dem speziellen Fall Sinn oder macht es keinen Sinn? So, und dann stimmt man sich halt ab und guckt. So. Genau, wir sind auch die, und das soll ein guter Honorarberater auch tun, zu sagen, an der Stelle, Zusammenarbeit rechnet sich nicht für dich, kommt vielleicht irgendwann wieder, hat man auch schon, wo man dann gesagt hat, okay, bist gerade mit dem Studium, aktuell hat es vielleicht mehr Sinn, vielleicht die Stunden im Nebenjob überschaubar zu halten, das Studium schneller fertig zu kriegen und dann zu gucken, dass man danach in der Zusammenarbeit startet. Genau.
Ja, dann haben wir, glaube ich, alles soweit umfassend besprochen. Ja. Dazu gibt es dann noch einen Artikel, wo auch alles drinsteht und nochmal zum Nachlesen. Und genau.
Genau, ansonsten ist natürlich auch eine Option, gehe um Anlageberatung. Learning by doing. Ja. Wenn man da ein oder da ist, setzt halt die Anlageberatung auch an, eine Fehlervermeidung. So kann man sich halt Opportunitätskosten sparen, indem man einen Fehler weniger macht. Aber es ist natürlich auch cool, wenn man sich das alles selber aneignet, selber umsetzt. Und da ist dann wieder ein Punkt: Anlageberatung spart halt Zeit in der Regel. So, weil man sich eben dieses am Ende schon diese Essenz aus diesen ganzen Sachen vorgesetzt bekommt und aufgearbeitet. Genau. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.